Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und herzlich willkommen, sagt Jule Reimer. Der Europäische Gerichtshof kippt das Privacy Shield Datenschutzabkommen zwischen den USA und der Europäischen Union. Und Facebook und die irische Datenschutzbehörde müssen demnächst womöglich etwas mehr dafür tun, dass die Daten von EU-Bürgern nach der Übermittlung in die USA geschützt bleiben. Mehr zum Urteil gleich. Unter den Nil-Anrainerstaaten kriselt es, beginnt Äthiopien etwa doch schon mit der Flutung des umstrittenen Renaissance-Staudamms. Noch mehr Geflügel, noch mehr Soja, noch mehr Zuchtfisch. Die Nahrungsmittelprognosen der UN-Agrarorganisation FAO und der Denkfabrik OECD sprechen allen Umweltkrisen zum Trotz für ein Weiter-so im Agrarbereich. Mountainbiken, Kitesurfen, Klettern, Kajaken und Paragliding. Wo verträgt sich, wobei beißt sich Natursport mit Naturschutz? Unsere Sommerserie dazu beginnt heute im Gespräch mit Manuel Steinbauer. Er ist Deutschlands erster Professor für Sportökologie. Und im Verbrauchertipp geht es um täuschende Angaben auf Lebensmitteln. Vor ein paar Jahren fragte der österreichische Jurastudent Max Schrems bei Facebook an, was das US-Unternehmen eigentlich alles über ihn wisse. Er erhielt eine CD-ROM mit 1200 Seiten über sich selbst und mit Daten, die er eigentlich schon gelöscht hatte. Und Daten, die auch ihren Weg in die USA fanden, dem Hauptsitz von Facebook und dort womöglich auch an die Geheimdienste weitergegeben wurden. Schrems legte sich in diversen Verfahren, unter anderem mit der für Facebook in der EU zuständigen Datenschutzbehörde in Irland an. Verfahren, die beim Europäischen Gerichtshof landeten. Und die EU, die hat zwei Sicherheitsnetze, die Daten von EU-Bürgern schützen sollen. Da gibt es einmal das Datenschutzabkommen Privacy Shield. Das hat der Europäische Gerichtshof heute Morgen gekippt. Es sei ungültig. Tonja Koch, Sie haben das Verfahren beobachtet. Warum?
Ja, die Richter, guten Morgen, halten ganz einfach diese Grundlage, auf der Unternehmen Daten mit den USA austauschen, für unzureichend. Sie sind der Auffassung, dass die von den USA gewährten Datenschutzgarantien den europäischen Ansprüchen eben nicht genügen. Besonders in der Kritik steht bei den Richtern die im Rahmen des Privacy Shield vereinbarte Ombudsmann-Regeln. Das heißt, dieser Mechanismus, der im Streitfall angerufen werden kann, gewähre keinen ausreichenden Rechtsschutz, fanden die Richter. Rechte gegenüber amerikanischen Behörden müssten eben gerichtlich durchgesetzt werden. Diese Rahmenvereinbarung ist ja bereits der zweite Versuch der EU-Kommission mit den Vereinigten Staaten, einen sicheren Datenaustausch zu gewährleisten. Sein Vorgänger, das sogenannte Safe Harbor Abkommen, das hatte der EuGH bereits 2015 mehr oder minder aus den gleichen Erwägungen zu Fall gebracht. Nun muss neu geregelt werden.
Es gibt ein zweites Sicherheitsnetz für Datenschutz für EU-Bürger im Ausland. Standardklauseln nennt sich das. Das sind Klauseln, die schreiben Unternehmen, die Daten an ihre Hauptsitze oder Filialen in die USA geben, gewisse Schutzvorkehrungen vor. Wie ging es hier aus?
Die behalten ihre Gültigkeit, hat der EuGH gesagt, und diese Klauseln sind auch wesentlich bedeutender als der Privacy Shield, weil in der Praxis die meisten Unternehmen genau darauf setzen, und zwar deshalb, weil dieses Instrument auch für die Übermittlung in andere Länder wie zum Beispiel China, Australien, Russland oder wo auch immer außerhalb der EU genutzt werden kann. Und der zweite Vorteil dieses Übertragungsweges ist, dass hier die Datenschutzgrundverordnung gilt. Das heißt, sobald Unternehmen Personendaten transferieren, gelten strenge Vorgaben, und werden diese nicht eingehalten, muss darauf geachtet werden, möglicher Missbrauch muss juristisch geahndet werden, und sollte sich bewahrheiten, dass es diesen Missbrauch gibt, muss ein Transfer gestoppt werden.
Was bedeutet dann die Entscheidung des EuGH für Unternehmen wie Facebook oder auch für die in diesem Fall zuständige irische Datenschutzbehörde?
Ja, das ist, jetzt sind wir dann wieder bei dem Ausgangsfall Max Schrems. Das heißt jetzt, dass die irische Datenschutzbehörde an Sie oder beziehungsweise an den irischen High Court ist der Ball zurückgespielt worden. Die müssen jetzt prüfen, ob das Verfahren oder ob die Übermittlung der Daten, so wie sie vorgenommen worden ist, von Facebook Irland zum Mutterkonzern in den USA und die dortige Weiterleitung in automatischer Form an die Sicherheitsbehörde werden, ob das rechtens ist. Und wenn das nicht der Fall ist, muss eine solche Übertragung gestoppt werden. Und es spricht sehr viel dafür, dass dieses Urteil in eine solche Richtung dann auch gehen wird. Aber getroffen wird es dann vom irischen High Court.
Tonja Koch über das Datenschutzurteil des Europäischen Gerichtshofes. Vielen Dank. Mit einem Drachen als Segel, mit einem Board unter den Füßen, die Küstengewässer durchflügen oder mit dem Mountainbike bisher unerreichbare Gipfel erobern. Ja, all das sind sportliche Herausforderungen, die Spaß machen und erlauben, die Natur zu erleben. Und so gut es dem Menschen tut, der Natur bekommt das nicht immer gut. Für unsere Sommerserie fragte ich vor dieser Sendung Manuel Steinbauer, Deutschlands ersten Professor für Sportökologie, wo es klappt und wo es kracht zwischen Outdoorsport und Naturschutz.
Grundsätzlich würde ich sagen, dass eigentlich die gemeinsamen Interessen zwischen Natursport und Naturschutz größer sind als das Konfliktpotenzial, weil ja sowohl der Natursport und die Natursportlerin das Interesse haben, dass landschaftlich schöne, für den Naturschutz relevante Flächen in der Landschaft geschützt und erhalten werden. Das ist ja auch Ziel des Naturschutzes. Also ich denke, die Gemeinsamkeiten sind eigentlich größer. Ganz oft ist es auch so, dass Outdoor-Sportler und Sportlerinnen sehr am Naturschutz interessiert sind und gleichzeitig die Interessenvertreter und Vertreterinnen des Naturschutzes, selbst Outdoor-Sportler. Und deswegen kommt es, wenn es zu Konfliktsituationen kommt, wird eigentlich meist irgendwelche Lösungen gesucht und meist auch gefunden. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich Fälle, wo es zu Konflikten kommt, ganz oft, wenn es eben keine etablierten Lenkungskonzepte gibt oder wenn nicht ausreichend Informationen zur Verfügung stehen oder wenn es räumlich sehr, sehr eng auch ist.
Geben Sie Beispiele, wo Sport sich auf Natur auswirkt.
Zu Konflikten kommt es ganz oft dann, wenn der Natursport sich in Bereichen abspielt, die für den Naturschutz sehr, sehr sensibel sind, wo sozusagen die Rückzugsgebiete von sehr, sehr seltenen Arten sind. Oder wenn es um besonders schützenswerte Zeiträume auch geht, wie zum Beispiel im Gebirge, der Winter. Und natürlich, was auch immer eine große Problematik ist, ist dauerhaft etablierte Infrastruktur, die dann Flächen dauerhaft zerstört.
Was wäre das?
Skigebiete zum Beispiel ist so der klassische Fall, wo landschaftlich großflächig wertvolle Habitate zerstört werden.
Gibt es noch ein Beispiel? Oder ist das Skifahren so das Eindringlichste?
Ja, es ist schon eins der offensichtlichen, was es im Endeffekt betrifft, dass jede einzelne Natursportart kann an irgendeiner Stelle Schaden hinterlassen. Selbst das Wandern, was ja eigentlich als sehr naturnaher Sport und auch unproblematischer Sport ist, kann, wenn man zum falschen Zeitpunkt in die falsche Gebirgsregion vordringt, dann kann man zum sensiblen Zeitpunkt Gämsen stören oder wenn man zum falschen Zeitpunkt durch das Bruthabitat von Vögeln wandert, dann kann man erheblichen Schaden anrichten. Aber solange man sich rücksichtsvoll auf Wegen bewegt, da ist das unproblematisch. Und das gilt eigentlich für alle Natursportarten, dass wenn man gewisse Regeln berücksichtigt und auch informiert ist über den Naturraum, in dem man sich bewegt, dann ist er weitgehend unproblematisch.
Welche von den Konflikten lassen sich am einfachsten und auf welchem Wege lösen? Und welche nicht so einfach?
Am einfachsten lösen lässt sich eigentlich immer dann, wenn es Interessenvertreter gibt, wenn alle Seiten bereit sind, Regeln zu finden, wenn es auch Ausweichmöglichkeiten gibt und man zum Beispiel durch eine zeitliche Staffelung oder durch räumliche Regelung für den Naturschutz und auch für die Natursportnutzung eine Regulierung finden kann.
Also jetzt ist Brutzeit, klare Ansage, bleibt draußen.
Genau, also klar markierte Ausstiegsstellen für Kanufahrer oder Verhaltensregeln für Skifahrer oder Umlenkhaken bei Kletterern, sodass man nicht auf den Felskopf aussteigen muss, sondern vorher umdrehen kann auch und dass das auch gefördert wird. Das sind so Beispiele, wo es sehr, sehr gut klappt. Und ganz oft kann man auch mit der Bequemlichkeit der Sportler und Sportlerinnen gut arbeiten, dass man sagt, die wollen ja eine einfache Umtragestation für ihr Kanu haben und dann wird die auch genutzt.
Es gibt aber einen gewissen Trend auch zu mehr Risiko. Und ein unschönes Beispiel ist, dass es immer mehr Menschen gibt, die meinen, sie müssten irgendwelche hohen Gipfel, die Spitzenbergsteigern vorbehalten war, betreten, was ja zu einer ja offenbar schon deutlichen Vermüllung zum Beispiel im Bereich des Himalayas, des Mount Everest führt. Ist das ein gesunder Trend? Sollten alle das Recht haben, solche Dinge zu tun?
Ja, das ist ein zweischneidiges Schwert. Es ist natürlich grundsätzlich erstmal wünschenswert, wenn die Menschen in die Natur rausgehen. Das ist auch aus Sicht des Naturschutzes wünschenswert, weil man will ja nur schützen, was man kennt und über was man Bescheid weiß. Und für ganz viele Menschen ist der Outdoor-Sport der Hauptkontaktpunkt zur Natur. Also man plant nicht einen Naturaufenthalt, sondern man plant eigentlich einen Sportaufenthalt in der Natur. Man geht Kajakfahren in der Fränkischen Schweiz oder man geht Mountainbiken im Fichtelgebirge oder man geht Bergsteigen in den Alpen. Das heißt, über den Sport findet man eigentlich zur Natur, weckt dann das Naturinteresse und weckt dann auch die Begeisterung und die Bereitschaft, dann auch in den Schutz zu investieren und daran zu arbeiten. Und der Outdoor-Sport ist ja nicht das Hauptproblem der Arten. Wir haben ja einen massiven Biodiversitätsrückgang und der liegt ja vor allen Dingen in anderen Bereichen, sei es jetzt in der Landwirtschaft, Versiegelung und so weiter. Und ich glaube, dass der Outdoor-Sport, der Natursport eigentlich eher ein Interessenvertreter des Naturschutzes ist und man sozusagen über den verstärkten Outdoor-Trend auch mehr Leute für dieses Thema gewinnen kann. Nichtsdestotrotz ist natürlich so, dass dieser Trend, diese Zunahme zu Outdoor-Aktivitäten auch in sehr, sehr sensible Bereiche in den letzten Jahren zugenommen hat. Und was wir natürlich auch haben, ist diese Zunahme in der Individualisierung, der ja mit der Digitalisierung einhergeht, sodass jeder sich seine eigenen Routen machen kann, Informationen bekommt, die er vorher nicht hatte und vielleicht auch seine eigenen Trends setzen kann. Also wenn jetzt ein Influencer ein schönes Foto im Internet postet, dann kann das wieder einen Run auf bestimmte, vielleicht sensible Bereiche auslösen, was zu Konflikten führt, die man früher jetzt nicht hatte, wo man eben neue Lösungsansätze braucht.
Digitalisierung heißt ja auch, die einen suchen Pokémons und bewegen sich dann endlich mal draußen, die anderen machen Geocaching, die dritten zeichnen, das haben Sie erwähnt, mit GPS ihre eigenen Routen auf. Ist die Digitalisierung, weil sie mehr Menschen in die Natur führt, auch ja letztendlich unterm Strich positiv?
Grundsätzlich würde ich sagen, es ist positiv, wenn wir mehr Menschen in die Natur bringen und wenn die sich auch aktiv selbstständig die Natur erkunden, erleben, dass man eine aktive Bereicherung, einen aktiven Erholungswert aus der Natur ziehen. Und gleichzeitig haben wir natürlich diese Schwierigkeit der Individualisierung, dass man diese Menschen, die Sportler, Sportlerinnen viel schwerer greifen kann, auch Lenkungskonzepte nicht über diese traditionellen Methoden mehr funktionieren, wie irgendwelche Guidebooks oder Karten oder Vereine. Genau. Mhm. Organisationen. Läuft anders heutzutage. Und entsprechend ist es schwieriger, an die Leute heranzukommen. Auf der anderen Seite benutzen die natürlich auch Outdoor-Plattformen, ziehen ihre Informationen fast ausschließlich aus dem Internet. Was heißt, wir können, und das passiert ja auch aktiv im Internet, in sehr viel kürzerer Zeit Informationen zur Verfügung stellen. Also zum Beispiel, wenn jetzt beim Kanufahren die Nutzung des Flusses abhängig ist von dem Pegelstand, dann kann man das ja faktisch tagegenau aus dem Internet runterladen, was früher nicht möglich gewesen wäre. Oder das Gleiche gilt für Kletterverbote. Wenn Kletterverbote auf Homepages gepostet werden, dann kann man auch in wieder traditionelle Kletterführer reinschreiben, dass die aktuellen Informationen im Internet stehen und die werden dann auch abgerufen.
Das heißt, Sie sind zuversichtlich, dass eigentlich die Sensibilisierung für die Bedürfnisse der Natur trotz einer steigenden Individualisierung zunimmt?
Ja, da bin ich zuversichtlich und ich glaube, wir müssen uns halt ein bisschen umstellen im Hinblick auf die Lenkungskonzepte. Und der große Vorteil der Digitalisierung ist, dass wir viel einfacher Informationen über den Naturraum an den Sportler und die Sportlerinnen herantragen können.
Ja, und das vorab aufgezeichnete Interview mit dem Professor für Sportökologie Manuel Steinbau und auch unsere Sommerserie dazu gibt es wie immer auf unserer Seite auf deutschlandfunk.de und in der App DLF Audiothek. Wasser ist Leben und deshalb war und ist der Zugang zu Wasser immer Anlass für Konflikte, sogar Krieg. Äthiopien hat am Oberlauf des Nils Afrikas größten Staudamm errichtet. Der füllt sich derzeit mit Wasser. Ob es an den starken Regenfällen liegt oder ob er bewusst geflutet wird, das ist nicht ganz klar. Aber die Stimmung unter den Nilanrainern ist nicht gut. Aus Nairobi, Antje Diekanz.
Der größte Staudamm Afrikas ist fast 2 Kilometer lang. Hinter ihm soll ein riesiger See im Niltal entstehen, 3-mal so groß wie der Bodensee. Äthiopien baut seit 9 Jahren an diesem Damm. Und jetzt sammelt sich das erste Wasser, so der zuständige Minister. In diesem Jahr haben wir den Damm weiter erhöht. Jetzt in der Regenzeit wird sich das Wasser bis zur niedrigsten Schwelle sammeln. Die Konstruktion des Damms und das Befüllen mit Wasser gehen Hand in Hand. Schon zuvor hatten Satellitenbilder gezeigt, dass sich Wasser in dem Damm staut. Bis das endgültige Niveau erreicht ist, wird es etwa 7 Jahre dauern. Das Projekt ist seit langem der Grund für Streit zwischen Äthiopien und den stromabwärts gelegenen Ländern Sudan und Ägypten. Äthiopien will durch den Damm und das dazugehörige Wasserkraftwerk zu Afrikas größtem Stromexporteur werden und auch die eigene Bevölkerung mit Elektrizität versorgen. Ägypten fürchtet, dass da nicht mehr genug Wasser den Nil herabfließt. Der Wüstenstaat deckt fast seinen kompletten Bedarf aus dem Fluss. Auch der Sudan ist besorgt. Am Abend erklärte das dortige Wasserministerium, schon jetzt sei festzustellen, dass der Wasserspiegel des Nils sinke. Die bislang letzte Gesprächsrunde der drei Staaten war Anfang der Woche ohne Ergebnis beendet worden. Ägypten hatte erreichen wollen, dass die Befüllung vorerst nicht startet. Doch Äthiopien hält an seinem Zeitplan fest, sagt die Regionaldirektorin für Afrika der International Crisis Group. Die Regierung hatte angekündigt, dass sie Mitte Juli soweit ist, Wasser zu stauen. Jetzt sind wir genau an diesem Punkt, wo sie das Reservoir befüllen will. Ägypten überlegt jetzt, den UN-Sicherheitsrat zum Eingreifen aufzurufen. Äthiopien setzt dagegen auf eine Vermittlung durch die Afrikanische Union. Das künftig größte Wasserkraftwerk Afrikas liegt am Blauen Nil, der in der sudanesischen Hauptstadt Khartoum mit dem Weißen Nil zusammenfließt und dann weiter durch Ägypten läuft. Der Blaue Nil stellt dabei einen Großteil des Wasservolumens.
Krise am Nil aus Nairobi, Antje Diekanz. Die OECD und die Welternährungsorganisation FAO schätzen regelmäßig, wie sich Angebot und Nachfrage für Grundnahrungsmittel wie Getreide, aber auch die Nachfrage nach Fleisch und Fisch in den nächsten 10 Jahren weltweit entwickeln werden. Zur Stunde stellen die FAO und die Denkfabrik ihre Prognosen vor. Daniela Siebert kennt bereits Einzelheiten.
5% mehr Anbauflächen erwarten FAO und OECD in den nächsten 10 Jahren weltweit. Die Haltung von Nutztieren werde um 14% ausgeweitet, vor allem die von Geflügel. Mehr Schweinemast werde es voraussichtlich vor allem in China geben. In der Fischerei würden Aquakulturen die Fangflotten als wichtigste Quelle ablösen. Die Erträge der Agrarproduktion werden sich verbessern, unter anderem durch intensiveren Mitteleinsatz, neue Züchtungen und Mehrfachernten. Viele wichtige Kurven der Prognose zeigen also nach oben, auch die der Pro-Kopf-Ausgaben für Nahrungsmittel, allerdings nicht überall. Details erklärt Hubertus Guy, Koordinator der Studie bei der OECD in Paris.
Das ist nicht der Fall in Europa so sehr, es ist mehr der Fall in Entwicklungsländern, die sich stark entwickeln, insbesondere jetzt Indien, das ein starkes ökonomisches Wachstum hat. Und dort werden die Ausgaben auch für Lebensmittel stark ansteigen. In China werden auch weiter Ausgaben ansteigen. Und es gibt auch Regionen in Afrika und in Lateinamerika, die sich gut entwickeln und schnell entwickeln und dadurch mehr Geld für Nahrungsmittel ausgeben.
OECD und FAO räumen in ihrem Bericht ein, dass von allen Unwägbarkeiten für ihre Prognosen die Covid-19-Pandemie die größte Herausforderung für sie darstellt. Derzeit gehen sie dennoch eher von indirekten Effekten aus, vor allem in Entwicklungsländern, so Hubertus Guy.
Es gibt ein Marktschock-Szenario durch Corona, dass der ökonomische Ausfall sich auf das Einkommen von Personen auswirkt, und zwar insbesondere auf die, die weniger verdienen und die dadurch bald weniger Nahrungsmittelnachfrage werden, weil sie ihre Ausgaben beschränken.
Das Szenario geht daher mittelfristig von 1-2% weniger Nahrungsmittelnachfrage aus und als Folge davon auch von sinkenden Preisen. Dagegen hätten sich die Lieferketten nach kurzen Problemen zu Beginn der Pandemie schon wieder ganz gut erholt und angepasst. OECD und FAO rechnen mit einer stark wachsenden Weltbevölkerung in den nächsten Jahren und auch mit einem steigenden Nahrungsmittelbedarf, vor allem für Fette. Auch sich verändernde globale Ernährungsgewohnheiten dürften sich auswirken.
Einmal in Entwicklungsländern wird es weiterhin mehr tierisches Protein, das heißt mehr Fleisch und halt auch mehr Fisch, mehr Milchprodukte. In Europa und auch in Kanada sehen wir Rückgang vom Verbrauch von tierischen Proteinen. Das heißt also, dass der geringe Anteil von Vegetariern, der von ungefähr 5-6% der Bevölkerung ausmacht, machen sich immer mehr bemerkbar und auch die restliche Bevölkerung isst weniger Fleisch, aber nur sehr geringfügig.
Insbesondere China gehört zu jenen Staaten, in denen absehbar noch mehr Fleisch und Fisch gegessen werden wird. Global gesehen könnte sich die Nachfrage speziell nach Palmöl, Rindfleisch und nicht ökologisch angebauter Baumwolle reduzieren, merkt die Studie an. Denn Verbraucher würden sich aller Voraussicht nach der ökologischen Auswirkung ihrer Konsumentscheidungen immer mehr bewusst. Eine gewaltige Umschichtung erwarten FAO und OECD auch beim Getreide. 2029 werde ein bedeutend höherer Teil in Fischfarmen und in Futtertrögen für Tiere landen und immer weniger auf Tellern für Menschen. Für die Produktion von Biokraftstoffen wird mit keinem weiteren Anstieg gerechnet, auch weil in den USA und Europa die Beimischung im Diesel zurückgeht und sich Elektromobilität immer mehr durchsetzt. Weitere interessante Beobachtungen der Studie betreffen Mais und Reis. Demnach wird Mais immer wichtiger in der Produktion von Bioplastik und Reis gewinnt an Bedeutung in der Kosmetikindustrie, etwa für Flüssigseife. Als Risikofaktoren für die Ernährung der nächsten 10 Jahre weisen die OECD und die FAO auch auf Heuschreckenplagen und die afrikanische Schweinepest hin. Außerdem auf weitere Antibiotikaresistenzen. Und auf veränderte Handelsbeziehungen wichtiger Akteure. Gemeint sind dann nicht zuletzt die USA, China, Großbritannien und Europa.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Lebensmittelverpackungen schmücken sich häufig mit Abbildungen von saftigen Früchten und knackigem Gemüse. Doch der Inhalt hält dann oft nicht, was die äußere Aufmassung verspricht. Rechtlich ist das meist völlig in Ordnung, zu Bedauern von Verbraucherschützern. Wie sich trotzdem ein Blick hinter die Hochglanzfassade werfen lässt, erfahren Sie im Verbrauchertipp von Claudia Romitsch.
Lebensmittelverpackungen wecken häufig falsche Erwartungen. Bei der Verbraucherorganisation Foodwatch gehen immer wieder Beschwerden ein,
dass sich Verbraucherinnen und Verbraucher getäuscht fühlen durch die Inhalte, die vorgegaukelt werden auf den Verpackungen, aber letztlich nicht drin sind.
Berichtet Foodwatch-Experte Manuel Wiemann. In manchen Fällen hilft ein Blick ins Zutatenverzeichnis, um den schönen Schein zu enttarnen. Denn wenn der Hersteller auf der Lebensmittelverpackung mit bestimmten Zutaten wirbt, dann muss er auch ihren prozentualen Anteil angeben. Auf dem Becher eines Himbeerjoghurts muss zum Beispiel stehen, wie viel Prozent der Frucht das Produkt enthält. So schreibt es die Lebensmittelinformationsverordnung vor. Das Problem? Die Verordnung lässt auch Ausnahmen zu, erklärt Stefanie Wetzel vom Internetportal lebensmittelklarheit.de des Verbraucherzentrale Bundesverbandes.
Und das ist sehr ärgerlich aus Sicht des Verbraucherschutzes, wenn zum Beispiel nur geringe Mengen zur Geschmacksgebung zugesetzt werden, und das ist Definitionssache, dann müssen die Prozentangaben, was wirklich drin ist, doch wieder nicht angegeben werden.
In der Praxis wird die Vorschrift allgemein so ausgelegt, dass bei Anteilen unter 2% keine Mengenangabe auf dem Etikett erscheinen muss. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn in der Zutatenliste die Mengenangabe für eine Zutat fehlt, dann sind davon weniger als 2% im Produkt enthalten. Ein Beispiel: Im Zutatenverzeichnis einer Erdbeermilch ist Erdbeersaftkonzentrat aufgeführt, ohne Mengenangabe. Wie viel Fruchtkonzentrat die Milch genau enthält, bleibt also im Dunkeln. Ziemlich sicher ist dann allerdings, dass es weniger als 2% sind. Diese geringe Menge reicht aber schon, damit das Produkt mit Erdbeeren auf der Verpackung werben darf. Für Verbraucher ist das schwer zu durchschauen. Andere Lebensmittel wiederum haben tatsächlich einen hohen Fruchtanteil, bieten aber trotzdem nicht immer das, was der Kunde erwartet.
Was wir häufiger beobachten, ist zum Beispiel 100% aus Frucht. Dann ist vorne drauf eine teure Frucht abgebildet und man denkt, das wird 100% aus dieser Frucht sein. Das ist aber weit gefehlt. Es sind dann andere Früchte und nämlich oft preiswertere Früchte enthalten.
Und von der teuren Frucht ist nur ein geringer Anteil im Produkt. Es gibt sogar Lebensmittel, die auf der Verpackung groß mit bestimmten Früchten oder anderen hochwertigen Zutaten werben, obwohl sie noch nicht einmal eine Spur davon enthalten.
Hersteller tricksen zum Beispiel gerne, indem sie draufschreiben mit Butternote oder mit Wasabi-Geschmack oder unter Fruchtabbildung einfach nur draufschreiben Servierempfehlung. Dadurch können sie ganz legal die Produkte herstellen, ohne die teuren Zutaten hinzuzufügen oder indem sie nur ganz wenig der teuren Zutaten beimengen.
Achtung also, wenn auf der Packung Hinweise wie Geschmack, Note, Typ oder Aroma stehen. Diese Begriffe zeigen in der Regel an, dass der Geschmack ausschließlich zugesetzten Aromen zu verdanken ist. Für Verbraucher ist das aber oft nicht so einfach zu erkennen, weil die Hinweise mitunter sehr klein oder unauffällig sind. Kunden, die Wert auf natürliche Lebensmittel legen, bleibt deshalb nur eines übrig: beim Einkauf sehr genau aufs Kleingedruckte zu achten.
Das heißt, nicht der erste Eindruck sollte zählen, sondern wenn man dieses Produkt öfter kaufen möchte, sollte man mal auf die Rückseite schauen und die Zutatenliste studieren.
Claudia Romitsch mit dem Verbrauchertipp. Ab 12.10 Uhr geht es hier nochmal um das gekippte EU-US-Datenschutzabkommen. Tschüss, sagt Jule Reimer.